Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Feinschmeckertouren, Folge 231.
Feinschmeckertouren.
Der Reise- und Genuss-Podcast für Menschen mit anspruchsvollem Geschmack von Bettina Fischer
und Burkhard Siebert. Hier lernst du außergewöhnliche Food- und Feinkostadressen, Weine und Restaurants kennen.
Begleite uns und lass dich von kulinarischen Highlights inspirieren. Hi, hallo und schön, dass du wieder bei uns bist. Heute wird's inspirierend. Inspirierend in der Küche. Vegetarisch, aber nicht nur vegetarisch. Das Thema Nachhaltigkeit, Zero Waste in Bezug auf Lebensmittel. Ja, sei einfach gespannt, was jetzt kommt. Wir sitzen im Pfösel immer noch und dieses Mal mit dem Chefkoch, mit dem Markus. Und der erzählt uns jetzt, wie er dazu gekommen ist, diese Küche zu kochen, was ihn inspiriert und was dich vor allem in diesem wunderschönen Naturhotel natürlich auf dem Teller erwartet. Hallo, herzlich willkommen, Markus.
Hallo, grüß Gott, freut mich. Also, gehen wir ganz zurück zu der Geschichte. Ich bin jetzt seit 11 Jahren im Hotel Pösel. Es war ein Zufall, dass ich hier gekommen bin. Und wir haben uns auf Anhieb gut verstanden. Und wir haben viele Strategien zusammen durchgeführt. Und jetzt sind wir so weit gekommen, dass wir eigentlich viel mehr vegetarisch kochen in Hotel Pösel. Nachhaltiger, genauer, frischer. Also ich glaube, wir sind auf einen Punkt angekommen, wo wir der Mutter Natur eigentlich entgegenkommen und nicht mehr so verschwenderisch sind, wie es gewohnt ist in viele andere Betriebe. Und wir sind auch stolz darauf, dass wir das auch so hinbekommen haben jetzt mittlerweile. Wir bekommen auch ein schönes Feedback von unseren Gästen. Sie sind begeistert, weil wir sind ganz wenige Hotels noch, die was so diesen Weg gehen. Und wir sind vielleicht, ich würde mal sagen, fast das einzige zurzeit in Südtirol, was da so ganz strikt, knallhart durchgreift, wo wir wirklich ehrlich sind, weil viele sind ja, sagen, einheimisch, regional und so, aber wir wissen die Geschichten, Frankreich ist ja nicht regional und Holland ist ja auch nicht regional und man muss da schon ein bisschen vorsichtig sein, wenn man da den Gästen was vorgaukelt, nicht? Und wir sind da wirklich ganz knallhart, also wir geben nicht mal einen Salzwasserfisch mehr auf unsere Speisekarte. Wir haben gesagt, die Meere, wir sind schon in Italien, aber Südtirol ist schon ein bisschen weit weg. Also da muss man schon ein Ding fahren. Und auch die Frische leidet auch darunter. Auch wenn einer sagt, ich habe heute gefischt und morgen kriege ich ihn. Der Betrieb bezieht die Fische alles aus Beseiertal von Stefan Schiefer. Ist ein interessanter Betrieb. Wir haben da Saiblinge, Lachsforellen, Bachforellen, also originale Bachforellen noch und dann haben wir auch mal ein Fällchen oder eine Esche und wir haben uns gesagt, wir haben so gesundes Wasser in Südtirol, also besseres Wasser wie hier und dann die Fische ohne Antibiotika, ohne Ding, also das ist kein Thema, nur mal zu diesen Themen. Und Fleisch haben wir uns auch gedacht, es ist schwierig, ehrliche Metzger zu finden und die was auch nicht da was reinschmuggeln und alles. Und da muss man schon suchen und wir haben auch gefunden, die Partner, wo wir auch wirklich regionales Fleisch aus Versailles-Tal oder Sarental oder wo auch immer die Bauern bereit sind auch, uns zu verkaufen und ehrlich zu sein auch und nicht da mit Hormonen und alles Mögliche. Wir bekommen auch immer von den Gästen gesagt, wow, das ist toll, das ist eine andere Konsistenz, man sieht, das ist wirklich was anderes, nicht? Und sie genießen es wirklich, also wirklich eine tolle Sache. Also man ist schon stolz drauf, dann wenn man da so auch mal die Chefin sieht, in den Speisesaal rumgehen, also zu den Gästen hingehen und die sagen, oh wow, das ist mal was ganz anderes. Also da hätte ich mir nie gedacht, dass Natur so gut schmeckt, weil wir wissen ja, wir haben ja alles so Hilfsmittel viele und von klein auf werden wir ja schon gedrillt auf diese Geschmackslinien hin, dass wir die Natürlichkeit total vergessen haben, nicht? Und wir haben uns zurückversetzt zusammen, nicht? Und wir haben dann dieses Projekt gestartet. Am Anfang war es, wie gesagt, war es nicht so einfach, nicht? Aber jetzt haben wir alles im Griff und wir sind richtig stolz drauf und also top, also Hut ab. Ich staune selber manchmal.
Also was total schön ist, ist Ihre Freude zu sehen. Leider ist es jetzt ein Podcast und wir haben nur eine Audiospur, aber wenn man so Ihr Strahlen sieht, während Sie so erzählen, das ist einfach wunderbar, das ist herrlich. Freut mich. Was ich übrigens total genial finde, ist Ihre vegetarische Seite auf dem Menü. Ja, also ich bin keine Vegetarierin, aber ich esse für mein Leben gern vegetarisch. Und was ich bei Ihnen ganz klasse finde, ist, dass ich gar nicht das Gefühl habe, ich esse vegetarisch. Ja, also gestern Abend diese Kartoffelcarbonara, ich will mal so sagen, die könnte ich tonnenweise essen. Wie kommen Sie auf diese abgefahrenen Ideen, Inspirationen?
Ja, ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe es vielleicht ein bisschen einfacher wie mancher Koch. Privat essen wir sehr wenig Fleisch. Ich schon, ich habe ganz gerne Fleisch, also aber ich passe mich da auch an, dann in meiner Freizeit oder so, weil privat, wie gesagt, meine Familie isst wenig, sehr wenig Fleisch, also erstaunlich wenig Fleisch. Und dann sehe ich manchmal, wie da meine Kinder oder meine Frau da experimentieren. Und dann koste ich und sage, boah, ist nicht immer schlecht. Also Hut ab, dann sage ich, gib mir das auch, ich esse das dann so auch. Und ich habe gesehen, vielleicht, es mag nicht jeder das gerne jetzt hören, nicht? Aber wenn man weniger Fleisch isst, man ist fitter. Ich weiß, es ist ein Fleischesser, ein Steakesser und alles mögliche sagen, ja, die spinnen ja total nicht. Ich will einen dicken, geräucherten Schinken mit einem Meerrettich und ein Sauerteigbrot und alles mögliche. Und so. Alles klar, nicht? Wir haben ja, wir können das ja essen, nicht? Aber wenn man dann mal etwas durchzieht, 2 Wochen das und 2 Wochen das, man sieht den Unterschied. Man ist ein bisschen fitter. Ja. Man gibt es ungern zu. Also,
ist
halt mal so. Nicht? Das ist dasselbe, wenn ich sagen würde, trinken Sie 2 Wochen Coca-Cola und trinken Sie 2 Wochen gutes, natürliches Wasser, Quellenwasser. Mhm. Nicht? Was kommt raus? Also ich weiß schon, der Cola-Trinker sagt auch, oh, ich bleibe mal meiner Cola. Und der andere sagt, wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe wirklich, mein Körper hat es besser gefallen, wenn ich mal den Zucker mal ganz weglasse. Oder so viel Zucker. Mhm. Ne? Formuliere ich es mal ganz vorsichtig. Mhm. So ist es halt bei den Lebensmitteln. Und dann, logisch, wenn ich in der Küche komme, das ist vielleicht auch ein bisschen eine Gabe. Ich komme in jeder Situation ein bisschen zurecht. Ne? Ein anderer sagt einfach, na, ich kann das nicht oder ich habe das Feeling nicht oder so. Ich habe Glück auch, ich bin in der Küche schon aufgewachsen. Mein Vater war Chefkoch auch und meine Mutter war auch Köchin. Und logisch, man von der Picke auf, man sieht halt den Unterschied, wenn einer erst mit 16, 20 Jahren anfängt zu kochen, der andere mit 3 Jahren schon mitbekommt, wie eine Lasagne gemacht wird. Ich rede jetzt mal in der alte Küche, Lasagne Bolognese oder so etwas, wo man das Bechamel mit einem Löffelchen schon aus dem Topf löffelt und so als kleines Kind, nicht? Also da hat man schon ganz ein anderes Feeling dazu, nicht? Man hat das andere Gespür und alles Mögliche. Und dann, logisch, wenn ich dann auf vegetarische Gerichte ging, weil ich muss mich ja dann interessieren auch, nicht? Ist ja klar, das ist ja nicht, dass ich dann das sage, mich interessiert Fleisch, Fisch und alles Mögliche nicht mehr. Im Gegenteil, ich befasse mich noch mehr damit, um qualitativ mich zu steigern. Nicht? Ich möchte ja den Gast, wenn ich sage, dann rausgehen und sage, wow, schauen Sie, ich habe da jetzt 3 Wochen oder 4 Wochen Dreieck gereiftes Rinderrückensteak aus Südtirol, aus diesen Bauern. Ich kann Ihnen einen Stempel zeigen, ich kann Ihnen den Herkunftsnachweis zeigen, weil viele Leute sind ja skeptisch, nicht? Und sagen, probieren Sie mal das, den nussigen Geschmack, es reift ganz anders wie ein Vakuum, was über der Übersee kommt, was 6 Monate unter Vakuum gereift wird. Nicht? Das ist ja eine andere Welt. Und dann, wenn man mit den Gästen redet, oder wir haben ja dann wöchentlich Brotbacken auch, und oder ich gehe sonntags zu den Gästen hin und begrüße sie auch mit Fidet-Leuten, sie halten eine Rede und erklären den Gästen unsere Philosophie, und ich tappe dahin mit einem bisschen kleinen Häppchen, die Leute zu genießen, ein bisschen so ein Aperitif-Häppchen zu geben, dann ist es schon toll, wenn man dann den Gästen in den Augen schauen kann, ohne schlechten Gewissen, mit ehrlichen Dingen, wo man sagt, ich habe das, also ich kann Ihnen das zeigen. Ich lüge nicht, ich bin ehrlich. Und da ist man dann schon total stolz drauf. Nicht? Und logisch, und dann müssen Sie auch denken, ich versetze mich dann auch in die Führungskräfte hin, in die Chefität-Leuten auch hin, wenn Sie führen das Hotel ja zu dritt. Und dann ist es auch für Sie angenehm, wenn Sie wissen, der Koch ist ehrlich drinnen, er macht das, und ich kann 100% sagen, das habe ich selber gesehen, Das habe ich in der Küche gesehen. Ich weiß das. Und dann, logisch, ziehen wir alle in denselben Strang und wir haben die Linie und sagen, wir stehen dazu. Und das ist ein tolles Team dann auch, nicht vom Haus. Man muss das ja auch sehen, das Team muss perfekt harmonieren auch, nicht. Wir müssen das den Gästen ja vermitteln, nicht. Wir können nicht sagen, so, wir kochen regional wie viele andere oder saisonal und alle möchten das machen, nicht. Aber man muss auch sagen, ich sage hohen Respekt an den Chefität-Leuten, diese Spesen auf sich zu nehmen, weil es ist ja nicht ohne. Nicht, weil man muss ja den doppelten oder dreifachen Preis bezahlen. Wenn man bedenkt, wir haben jetzt auch ein, da war die Chefin ganz stur, muss ich ganz ehrlich gestehen, also muss ich ihr ein Kompliment aussprechen, nicht das Gegenteil. Also ich habe da selber recht gestaunt, wenn man denkt, den Südtiroler Markenspeck. Alle sagen Markenspeck, aber die Schweine kommen von Holland, von überall her. Also ich mich nicht Holland schlecht machen. Nicht, kommen ja die ganze Welt. Wir haben einen Metzger gefunden, wir haben nur einen Metzger in Südtirol gefunden. Stellen Sie sich das mal vor, was nur Südtiroler Schweine verwendet. Er macht keine Massenproduktion. Wir kaufen da mal eine Keule, auch manchmal zwei, wenn man es halt kriegt. Und wenn es da sagt, wir müssen jetzt 3 Wochen warten oder so, dann gibt es halt mal keinen Speck. Aber wir haben einen Südtiroler Speck. Mhm. Nicht die Vermarktung wie Südtiroler GGA. Ich verstehe schon, man muss Geld verdienen, man muss vermarkten. Aber es ist nicht ganz ehrlich.
Genau.
Ja, ja. Und das ist, das unterscheidet uns wieder. Wir sind da ganz knallhart. Also da gibt es kein links, kein rechts. Es gibt nur diese Straße.
Also das habe ich bemerkt beim Frühstücksbuffet, dass der Schinken und auch der Koppa sehr außergewöhnlich gut war oder ist. Was im Übrigen wunderbar ist, wenn man abends ein schönes vegetarisches Menü genossen hat, dann morgens einfach ein paar schöne Scheiben Speck. Ja. Und natürlich schmeckt man das, ja. Also wenn die Tiere einfach erstmal in der natürlichen Umgebung aufwachsen und artgerecht gehalten werden und auch, sagen wir mal, klar, die werden irgendwann geschlachtet, dafür ist es auch da. Und wenn dann aber der Weg kurz ist und auch der Weg der Produkte zu Ihnen ins Haus, dann ist das natürlich eine ganz andere Sache als, weil wir kennen das aus Deutschland, Schwarzwälder Schinken, ja, riesen Thema und die polnischen Schweine und was weiß ich welche, ja, die dann ihr Leben dafür lassen müssen, das ist natürlich, ist nicht ehrlich, ja, das ist so. Ja.
Es ist ein knallharter Preiskampf geworden. Ich weiß schon, dass viele Betriebe nur auf den Preis schauen für die Waren und alles Mögliche. Aber ich glaube, ein Mensch, der was gesund sich ernähren möchte, also ist auch bereit, etwas auszugeben. Nicht? Es gibt immer verschiedene Einstellungen, formuliere ich es mal so. Nicht, Menschen, wir sind alles Menschen. Aber die Einstellung, nicht, der andere geht gerne zum Lidl kaufen, der andere geht einen gerne in einen Delikatessenladen kaufen. Nicht, das ist auch, wie er die persönliche Einstellung hat. Nicht? Wir haben halt die Einstellung von diesem Betrieb so, wir gehen auf Natürlichkeit, Ehrlichkeit, Regionalität, Saisonalität. Und das bieten wir den Gästen so. Und da gibt es kein A und dann kein O. Wir sind manchmal gezwungen, klar, aus italienischen Regionen Produkte zu holen, weil es ist ja nicht möglich, dass Südtirol im Winter Tomaten hat und Zucchini im Herbst hat. Ja, im Herbst schon, Entschuldigung, aber im Frühjahr oder so. Und da haben wir auch lernen müssen, dass es keine Ananas mehr gibt, das ganze Jahr. Keine Mango, keine Sternfrucht, keine Litschi. Also die exotischen Früchte gibt es überhaupt nicht mehr ins Haus. Und wir haben auch keine Waldfrüchte oder Erdbeeren, Blaubeeren im Winter. Das gibt es nicht. Da muss man halt mal mit Kacke spielen, mit Nüssen spielen, jeweilige Frucht, was wir zur Verfügung haben. Äpfel, Südtiroler Äpfel, Birnen, alles was in die Lager gelagert wird, aber Hauptsache von hier.
Ne? Naja, das macht ja auch Spaß. Also wir gehen ja samstags immer auf den Markt zum Einkaufen und da erleben wir eben genau das, was Sie ja sagen, weil unser Marktstand, der hat eben das Gemüse, was gerade jahreszeitlich bei ihm auf dem Hof oder aus der Umgebung eben kommt. Ja. Das ist ja auch das Schöne daran, weil im Winter oder im Sommer freuen wir uns dann, wenn die Winterküche kommt, wenn dann die Kohlsorten wiederkommen und solche genau. Geschichten. Und dann, wenn man dann aus dem Winter rausgeht ins Frühjahr, dann freuen wir uns auf den Spargel.
Ganz genau.
Und auf die mit ganzen anderen Gemüsesorten. Also das macht es ja auch spannend, weil sonst, glaube ich, wird eine vegetarische Küche auch langweilig. Wenn ich das ganze Jahr immer alles zur Verfügung habe, dann freue ich mich ja auch gar ganz nicht genau. So drauf, oder?
Und vegetarische Küche, ist es da eine Herausforderung, wie gesagt? Aber man erkennt dann die Handschrift des Koches, ob er kreativ ist oder nicht, weil die schwierigste Küche ist die vegetarische oder die vegane Küche. Gell? Bei Fleisch, ein Filet, das kriegen wir alle hin. Da braucht es keinen Sternekoch oder da braucht es keinen Superhelden in der Küche. Aber die Feinheiten bei der vegetarischen Küche, die Geschmacksnuancen zusammenstellen, dass der Gast begeistert ist von der roten Beete, wie Sie gerade sagen, Spargel und alles Mögliche und die passende Kartoffel dazu und alles Mögliche, das ist eine feine Herausforderung. Und wenn man das in den Griff bekommt, dann ist man schon, ich würde mal sagen, nicht top, aber gut.
Also wir haben das als sehr gut empfunden bis jetzt. Also ich esse sehr gern Fleisch schon.
Ja, ich auch.
Aber natürlich muss es einfach wirklich gutes Fleisch sein. Also wir sind grundsätzlich auch so eingestellt, logischerweise. Alles das, was wir essen und trinken, das führen wir unserem Körper zu. Das muss das Beste sein. Ja? Also ich zahle liebend gern 15 Euro für einen Liter Olivenöl, wenn es gut ist. Das Öl, was ich in meinen Motor schütte, das ist mir relativ wurscht. Das, ob das 5 Euro oder 4 kostet, ist mir egal. Aber zurück zum Fleisch. Ich habe zum Beispiel diese Kartoffel Carbonara sehr genossen und auch zu dir, Tina, ja gesagt, als wir es gegessen haben, wow, du hast ein richtig schönes Sättigungsgefühl, du fühlst dich wohl, aber nicht vollgefüllt, ja, auch nicht so einen schweren Magen oder so. Das war richtig gut, unheimlich schmackhaft, unheimlich kreativ. Haben Sie so gewisse Tricks oder Spezialrezepte, wie Sie, sage ich mal, einen passionierten Fleischesser, der meint, er könnte nicht drauf verzichten, so hinzubekommen?
Ja, auf jeden Fall. Man lernt ja ständig dazu. Nicht? Man muss ja sich ja, wie gesagt, ich spiele gerne mit Gewürzen und mit Kräutern. Nicht? Das ist mein Hauptpunkt in der Küche. Und da kann ich eben ein bisschen leiten. Ich kann es ja so ähnlich würzen, wie wenn ich das Fleisch würzen würde. Also ich kann ja so eine Begleitung dazu geben, nicht? Und dann logisch, die Kartoffel ist eine Sättigung. Und das kann man dann so nicht als Fleischersatz, aber es ist toll, nicht? Und logisch, ich wäre ja selber gespannt, wenn ich lesen würde, Carbonara von der Pustertaler Kartoffel mit sortierten Zucchini-Streifen und gerösteten Sesam und so, wie ich es hatte, mit frischen Kräutern und alles Mögliche. Ich wäre auch mal gespannt, oder? Ich würde mir auch mal von Neugier platzen, weil ich sage mal, die klassische Carbonara, wissen Sie ja alle, das ist ja ein Weltgericht, glaube ich. Also das kennt ja von Nordpol bis Südpol. Also ich glaube, da geht wenigen so etwas. Nicht? Yeah. Und logisch würde ich mich auch mal interessieren. Das ist mir halt mal spontan eingefallen. Und ich habe gesehen, es geht gut. Nicht? Ich mache auch andere Varianten. Ich mache Kohlrabi-Nudeln auch. Nicht? Oder Karotten oder so etwas. Alle Variationen. Nicht? Um Geschmack hineinzukriegen, muss man halt ein bisschen... Man weiß ja, bei der Kartoffel nennt man gerne Muskat. Ich nehme bei diesem Gericht, bei der Carbonara, nehme ich lieber Macis. Ein bisschen mild, fruchtig. Das ist die Schale von der Muskatnuss. Also man verwendet ein bisschen andere Komponenten. Und die Leute, die was das nicht gewohnt sind, sagen, wow, wieso schmeckt das so fruchtig? Wieso ist das da so? Wieso? Dann mache ich das Kräutersalz selber auch. Ich gebe da ein bisschen vielleicht mehr Zitronentymien hinein wie der andere. Und so. Und da muss man spielen. Nicht? Und da fangen die Spielereien an. Nicht? Und dann der Gast sagt einfach, das kenne ich ja gar nicht. Das kriege ich ja nirgends zu kaufen. Oder wieso hat er das so gemacht? Wow. Und das wird dann kommen die Spiele. Und da muss der Koch ja gezwungen, ja, hinzugreifen, nicht? Weil ich kann aus einer gegrillten Zucchini und einer gegrillten Tomate werde, kann ich nicht viel machen, nicht? Ich kann es halt anders würzen, dass es schmackhafter ist. Aber im Prinzip grillen sie, wie ich, die Zucchini gleich ab.
Nicht? Das stimmt.
Ja, vielleicht, wenn ich mal wegschaue, wird meine ein bisschen schwarzer.
Oh, dann kann ich öfters wegschauen.
Da ist halt ein bisschen Bittertone drinnen. Ne? Aber ich sage mal, aber da muss man mit den Gewürzen spielen. Und dann hat man logisch selber meine Zusammensetzung und ich sage zu einem anderen, zu einem Mitarbeiter, du, da gib das noch rauf, ein bisschen ein Zitronenpfeffer oder gib da mal rauf, ein bisschen das oder so. Oder gib mal ein bisschen ein Liebstöckel dazu, das macht es noch ganz interessant, das macht es noch ganz rund. Und dann logisch tüftelt man. Nicht? Und dann weiß man irgendwie aus den gewünschten Zucchini vom Grill, weil wir gerade gesprochen haben, kriege ich was Feines hin, wo ich sage, wow, die schmecken aber mal ganz lecker. Also nicht so fade wie klassisch und so. Nicht sagen, wow, das schmeckt mir jetzt aber wirklich sehr gut. Hätte man nicht gedacht. Nicht? Und das sind eben die Kleinigkeiten. Nicht? Die Kleinigkeiten machen es aus.
Und apropos wow. Ein richtiges Wow war für mich, wir hatten das große Glück, am Donnerstag noch rechtzeitig anzukommen. Da haben wir sie gesehen. Da sind sie im Backhaus draußen gestanden, drumherum, ja. Viele Gäste. und sie haben Brot gebacken. Und dann war ausnahmsweise, weil es ein bisschen kühler war, gab es ja das Brot dann drinnen serviert. Mhm. Normalerweise gibt es das ja beim Backhaus, was ich ja echt klasse finde. Wir waren hellauf begeistert von diesen vielen Brotsorten. Sind Sie eigentlich jetzt auch noch gelernter Bäcker oder wie kommen Sie überhaupt da dazu? Und was haben Sie alles so gemacht? Das können Sie viel besser erklären als ich, da bin ich sicher.
Wie gesagt, am Anfang war es auch nicht so einfach. Brot backen lernt man ja schon als Koch in der Schule. Brioche, klassisches Brioche oder eine Focaccia oder ein Weißbrot oder ein Vollkornbrot mal. Aber dann wird das in vielen Betrieben, wird das ja alles nur vom Bäcker gekauft und mein Koch denkt gar nicht mal an Brot, nicht? Weil er sagt, was soll ich mit Brot in der Küche, nicht? Ich habe gerne Brot. Ich esse gerne Brot. Und logisch, dann war mal ich war kurz in diesem Haus angekommen, ein, zwei Jahre danach. Und die Chefin, die Brigitte, hatte eine wunderbare Idee. Sie hat gesagt, ich kann ja Brot backen. Wir haben ja so ein alten Brotbackhaus da draußen, das was sehr alt ist. Dann hat sie gesagt, ja, könntest du mal da was draus machen? Und dann, wie es gesagt, dann haben sich die Chefin-Leute wieder zusammengesetzt und haben gesagt, ich soll mal probieren. Dann habe ich den Backofen ausgeräumt. Sie können sich vorstellen, wenn der mal 80, 100 Jahre nicht mehr im Betrieb war, was da alles Mögliche drinnen war. Nicht? Und dann bin ich reingekrochen in den Backofen und habe ihn mit Lehm repariert sozusagen, dass er wieder backfähig war. Und ich musste mich ja antasten an diesem Backofen, weil es ja ein Riesenhaus. Nicht? Das ist ja nicht nur ein kleines Backofen. Der hat ja ungefähr 6 Quadratmeter Backfläche drinnen. Nicht? Also das ist schon ein großes Ding, nicht? Und dann habe ich Feuer gemacht, dann habe ich diese sofort verstanden, zum Glück, weil wir ja, wo ich herkomme, noch viele Brot backen und ich habe das als kleines Kind immer so mitbekommen, bei den älteren Leuten oder so, ne? Und dass der Ofen 2 Kamine hatte. Und da bin ich ganz erschrocken, aber der Bute, 2 Kamine, also habe ich noch nie gesehen beim Backofen. Und dann habe ich den studiert und habe sofort auf Anhieb zum Glück die richtige Feuerstelle gemacht, dass ich sofort gesehen habe, dass ein Kaminrohr nach hinten zieht und eines nach vorne zieht, dass die Hitze geteilt wird. Weil sonst würde es nicht schaffen, wenn ich nur einen Kamin hätte, die ganze Gaube, weil der Backofen ist ja eine rundlich gemauert so, dass es die Hitze speichern kann. Nicht? Und so, wenn es noch nach einer Seite ziehen würde, wäre die andere Seite ja zwar warm, aber nicht backfähig. Und dann habe ich eben ein klassisches Weißbrot hineingetan und wir haben das probiert und gedacht, boah, das funktioniert ja. Und dann war es auf Anhieb, war ich dann gefordert und dann haben sie gesagt, mach mal 2, 3 verschiedene Brotsorten vom Anfang und dann machen wir die Gäste mal das so probieren. Und das war einfach toll. Ich habe so ein klassisches Weißbrot gemacht, ein Vollkornbrot und habe so ein bisschen so rumgedüftelt, ein anderes geschmacksrichtiges Gemüsebrot oder so habe ich gemacht. Das hat den Leuten so geschmeckt, haben sie gesagt, wow, diese leichte Räuchernote, das war ganz etwas anderes wie in der Küche. Und dann war ich gefordert und dann habe ich mir gedacht, ich muss da exklusive Brotsorten machen, was man beim Bäcker nicht kriegt. Und dann habe ich eben mich da so ein bisschen ich steigere mich immer hinein, nicht ein bisschen, ich habe mich da reingesteigert und habe gedacht, was könnte ich machen, was der Gast aber gerne isst. Es hilft mir ja nicht, Brotsorten zu machen, wenn ich sage, ich möchte jetzt ein Latschenkieferbrot mit was weiß ich drinnen, was da so wirklich herb ist und dominant ist, wo man eigentlich sagt, da passt nicht mal eine Marmelade dazu, da passt ja nicht mal ein Schinken dazu. Also ich muss da auch ein bisschen vorsichtig sein. Ne? Und dann habe ich eben 6 verschiedene Brotsorten entwickelt. Einmal etwas mit Sauerteig, weil ganz etwas Traditionelles ist, so ein Bauernbrötchen. Dann haben wir ein Trüffelbrot, habe ich das, ein Trüffel, das war auch ganz spontan, weil ich Trüffel im Haus hatte, von hier in Italien, vom Piemont. Dann habe ich einmal ein Chili-Käsebrot gemacht, das ist so nach Pizzabrot. Und das ist logisch ein ganz großer Renner, also scharf mit Käse gemischt. Und der schmilzt da vom Brot raus, also das kriegt man beim Bäcker nicht, nicht. Und dann habe ich ein Speck-Zwiebel-Kartoffelbrot mit Kräutern entwickelt. Das ist so statt ein belegtes Brot, ein belegtes Brot im Brot drinnen schon. Und das haben die Leute wirklich sehr, sehr gerne. Und dann haben wir auch ein Malz-Nussbrot entwickelt mit verschiedenen gerösteten Nüssen drin. Das was ganz ein schwarzes Brot ist, ein malziges Brot ist. Und ich habe da eben auch geschaut, eben die Farbkombination, dass man so 4 bis 5 verschiedene Farbe auch in den Brotsorten drinnen haben, dass er ein bisschen bunt ist auch. Und das war ich eigentlich so, dass ich auf Anhieb gut angekommen bis heute und ja, die Leute sind happy eigentlich.
Ja, also wir waren auch happy, total happy. Vor allem von diesem Zwiebel.
Speck-Zwiebel-Kartoffelbrot.
Boah, herrlich.
Ja. Ja. Also schade, dass es nur Donnerstags gibt. Wir können aber dieses Mal zumindest leider nicht verlängern, dass wir bis Donnerstag das nochmal genießen. Es war wirklich traumhafter Einstieg, genau. Auch das, was dabei war, war richtig klasse. Und ja, also insgesamt, Sie haben vorhin so einen schönen Satz gesagt, hätte ich nicht gedacht, dass sowas so schmecken kann. Das war auch so mein Gedanke eigentlich bei jedem Durchlesen der Tageskarte auf der vegetarischen Seite und bei jedem Gericht, was ich davon auch genossen habe. Also es war unheimlich inspirierend. Die Kreationen sind richtig toll. Außergewöhnlich, wirklich auch was, wo man eigentlich was mit nach Hause nehmen will. Wir müssen irgendwie gucken, Tina, wir haben ja die Bilder, wir haben auch die Beschreibung, also wir gucken mal, ob wir das so hinkriegen. Hätte ich nicht gedacht, das ist dieses Wow-Erlebnis, ja, was uns wirklich begeistert hat. Bunt, auch ein sehr schönes Stichwort, die Teller sind sehr schön. Also wirklich, das Auge ist ja mit, ne? Das ist ja die erste Impression. Und wenn da was Tolles auch im schönen Geschirr präsentiert ist, dann geht schon mal das Herz auf. Ne? Und wenn man dann noch die Aromen und die vor allem die Kompositionen in dieser außergewöhnlichen Klasse einfach hat, das ist richtig großes Kino für den Gaumen. Und ja, da ist es dann auch ganz nett, wenn man mal so ein Entrecote einmal die Woche oder sowas isst. Das haben wir auch gehabt, das war richtig, richtig gut. Also vom Fleisch her richtig klasse. Ja, man merkt aber auch, man braucht es nicht wirklich jeden Tag. Ja. Das ist ein richtig gutes Konzept. Also mir hat es viel Spaß gemacht, dass wir das jetzt auch nochmal einfach ein bisschen intensiver als in der ersten Podcast-Folge beleuchten konnten, weil ich glaube, dass es wichtig ist, dass man genau das wirklich deutlich erklärt, wo ist der Hintergrund, was ist auch der tiefere Sinn, das ist genau der richtige Weg. Ja, Stichwort mit nach Hause nehmen, wie gesagt, Bozener Soße, wir hatten vor kurzem unsere 200. Podcast-Folge, ja, wir sind ja einmal in der Woche kommen wir raus und da haben wir noch nicht die Möglichkeit gehabt. Normalerweise wären wir in irgendein schönes Restaurant gefahren, irgendein Sternekoch vielleicht, oder muss auch kein Sternekoch sein, sondern jemand, der gut kochen kann. Also jemand wie Sie. Das holen wir jetzt nach. Das ist ja sehr toll. Da konnten wir es noch nicht. Wann war das? Irgendwie im April, glaube ich, gell? Da haben wir einfach gedacht, ach komm, Spargelsaison, dann kochen wir uns halt unser Geburtstagsmenü selber. Und dann haben wir einfach bei ein paar Kollegen, Blogger-Kollegen so uns inspirieren lassen, was haben die so für Rezepte und so. Dann sind wir zu unserem Spargelhof gefahren und haben erstmal 5 Kilo Spargel eingekauft und eine Woche lang nur Spargel gekocht. Und es war klasse, es war richtig gut. Aus der einen Folge sind 3 geworden, weil wir haben so viele tolle Rezepte gefunden. Und eines davon, das war ein Spargel mit einer Bozener Soße. Die hatten wir, glaube ich, am ersten Abend. Ich weiß nicht mehr, auf jeden Fall auf einem von ihren Tellern war die dabei. Und dann habe ich mir noch so gedacht, okay, also das ist deutlich filigraner und viel besser. Wären Sie so nett und würden mir das Rezept mitgeben?
Können wir machen.
Ja, also, das wäre super. Weil
eine Erinnerung möchte ich Ihnen gerne mitgeben.
Oh, sehr schön, vielen Dank. Ich habe zu meinem Mann gesagt, so geht richtig Bozener Soße.
Man muss ja auch dazu sagen, die originale Bozener Soße, das wissen wenige, wirklich wenige Leute, auch wenige Köche oder auch die aus der Gastronomie arbeiten, das ist hat eine Frau, die ist mittlerweile verstorben. Das ist der Combined von St. Paul's, das Rezept. Das war eine Seniorchefin für Hotel Weinneck. Und das ist ein kleiner Betrieb in St. Paul's. Und die hat die Bozener Soße erfunden, zu den Spargeln dazu, weil das würde man nie denken, gell? Und da hatte sie nur ein gekochtes Ei serviert. Geschält, klar, geschältes, gekochtes Ei. Und der Gast durfte selber das Ei mit der Gabel zerdrücken auf den Teller, mit Salz, Pfeffer, Essig und Öl würzen. Das klassische Essigständer, was noch damals noch beim Salat so auf den Tisch gegeben hat, da mit Essig, Öl, Salz, Pfeffer, Zahnstocher drinnen, ne, die klassischen Ding. Und da hatte der Gast selber gedürft, nach seinem Geschmack, das zerdrücken, und das war eigentlich die originale Bozener Soße, früher.
Ah, ja.
Gell? logisch, wir Köche bleiben ja nicht stehen, wir möchten uns ja weiterentwickeln wieder. Und da kommt es ja wieder mit den Gewürzen ins Spiel und Kräutern ins Spiel und alles. Aber wie gesagt, das Rezept gebe ich Ihnen gerne mit, also kein Problem.
Sehr schön.
Super,
da freuen wir uns.
Genau.
Ja, dann sagen wir mal herzlichen Dank für all Ihre Inspirationen. Ich glaube, da war viel dabei und es hat sehr viel Freude gemacht,
Dankeschön.
Ihnen zu lauschen und zu sehen, mit welcher Freude Sie hier die Küche inspirieren und vor allem wunderbare Gerichte auf den Teller für uns Gäste bringen.
Hat mich auch sehr gefreut, war sehr angenehm. Dankeschön.
Ja, ja und Danke. Dir, lieber Hörer, liebe Hörerin, lass es dir wie immer ganz gut gehen. Egal ob vegetarisch oder nicht vegetarisch, auf jeden Fall gut und genieße es. Bis zum nächsten Donnerstag. Ciao.
Mach's gut. Ciao.
Hier endet dein Genusserlebnis noch lange nicht. Komm rüber auf unsere Homepage feinschmeckertouren.de und schau dir die Bilder zu unserer Show an. Dort findest du auch wertvolle Links zu den heutigen Empfehlungen.
Verpasst keine Neuigkeiten mehr und trag dich am besten gleich in unseren Newsletter ein. Wir freuen uns auf deine Anregungen für weitere Episoden und einen regen Austausch mit dir.
Viel Spaß beim Genießen, denn du weißt ja,
wahrer Reichtum besteht nicht im Besitz, sondern im Genuss.
Deine Feinschmecker-Guides Bettina
und Burkhard.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.